HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Corona, die Krise, die Angst. Das ist es, was uns alle beschäftigt in diesen Tagen und es sieht so aus, als würde uns das auch noch länger begleiten. Und deshalb ist es gut, darüber zu sprechen und das will ich tun. Mit einem, der häufig als Angstforscher bezeichnet wird, aber manchmal auch als Angstbezwinger. Professor Jürgen Margraf von der Ruhr-Uni in Bochum. Ist das falsch dran, wenn ich jetzt auch mal Angst habe? Wie kann ich damit umgehen? Wie begegne ich meinen Kindern? Und wie geht unsere Gesellschaft insgesamt mit der Krise und der Angst um? Fragen an Jürgen Margraf. Jetzt in HR Info das Interview. Herr Margraf, Hand aufs Herz. Haben Sie in letzter Zeit Dosen, Eintopf und Konserven gekauft?
Nein, das habe ich nicht. Was wir allerdings getan haben, ist, wir haben unseren üblichen 10-Tage-Vorrat durchgesehen und wieder auf 10 Tage gebracht.
Das haben Sie sowieso schon immer zu Hause. Und wie groß ist Ihr Vorrat an Toilettenpapier?
Da haben wir nur den normalen Vorrat. Wir haben nicht extra eingekauft. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass Hamsterkäufe da nicht sinnvoll sind, aber dass dann irgendwie jetzt auch alles weg war.
Also das heißt, es gab sowieso kein Papier mehr zu kaufen.
Ja.
Heißt das denn, Sie sind nicht der Typ Hamster und horten jetzt Dinge in Erwartung schwerer Zeiten?
Nein, das bin ich tatsächlich nicht. Nicht, weil ich jetzt ein besserer Mensch wäre, sondern weil ich tatsächlich einsehe, dass der Nutzen solcher Dinge sehr gering und der Schaden potenziell sehr groß ist.
Was heißt, der Schaden ist groß?
Der Schaden ist groß, dass man unsolidarisch anderen etwas wegnimmt, was die viel besser gebrauchen können, erstens. Und zweitens, auch für mich selber ist ein Schaden da, wenn ich Dinge hamstere, führt das in der Regel nicht dazu, dass ich mich sicherer fühle, sondern nur dazu, dass ich die ganze Zeit darüber grüble, ob ich denn wirklich von allem alles habe und auch genug habe. Und das wird man nie haben. Man kann, wenn man Klopapier hortet, als nächstes überlegen, ob man denn auch genügend Seife hat oder ob man genügend Wattestäbchen hat. Und dann wird einem früher oder später einiges einfallen, wovon man noch vielleicht mehr haben könnte.
Das ist ein rationaler Ansatz, den Sie gerade beschreiben. Aber heißt das auch, Sie haben keine Angst?
Nein, das heißt es nicht. Ich habe auch Angst. Jetzt habe ich im Moment nicht mehr Angst als sonst. Aber ich habe eine normale, gesunde Angst. Ich bin ja Angstforscher, habe mich eigentlich mein ganzes professionelles Leben mit dem Thema Angst und der auch Bewältigung von Angst befasst und weiß, dass Angst ein gesundes Gefühl ist. Sie hat eine Funktion. Sie bereitet schnelles Handeln vor und warnt uns vor Gefahren. Wenn Sie keine Angst haben, dann ist das nicht so gut.
Ich habe ja gerade den Eindruck, es gibt ganz grob zwei Typen von Menschen im Moment. Da sind die Vorsichtigen und die Sorglosen. Es gibt Leute, die sind jetzt schon seit Tagen in freiwilliger Quarantäne. Ich mache das auch. Ich mache Homeoffice und versuche mich hier zu organisieren und würde jetzt nie auf Veranstaltungen gehen. Aber es gibt andere, die am Wochenende noch hier bei uns im Rheingau an den Weinprobierständen sich gedrängelt haben und so lange das gemacht haben, bis das Ordnungsamt das alles zugemacht hat. Also heißt das, es gibt Menschen, die mehr oder weniger Angst haben? Gibt es verschiedene Angsttypen?
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Aber zunächst mal möchte ich betonen, dass wir auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Die Gemeinsamkeiten überwiegen. Wir haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. Innerhalb dann einer Situation, auf die man normalerweise mit Angst reagiert, gibt es dann Unterschiede in dem Ausmaß, in dem das der Fall ist. Da gibt es Leute, die das mehr tun und andere, die es weniger tun. Und Angst ist ein bisschen wie Blutdruck. Es ist gut, dass man den Blutdruck hat. Ohne den könnten wir nicht leben. Es ist auch gut, dass wir Angst haben, aber man kann zu viel oder zu wenig haben. Beides ist dann nicht mehr gesund.
HR Info, das Interview mit dem Angstforscher Jürgen Margraf. Angst ist natürlich ein Thema jetzt in der Corona-Krise. Aber ich habe schon rausgehört, es ist nicht unbedingt was Schlechtes, Angst zu haben. Das ist ja auch was, was wir aus der Evolution mitgenommen haben. Das hat ja auch was mit Selbsterhaltung zu tun, oder?
Auf jeden Fall. Unter allen Gefühlen, unter allen Emotionen ist Angst das Gefühl, bei dem man am deutlichsten den Überlebenswert erkennen kann. Und von daher ist es auch nicht überraschend, dass es eine genetische Basis gibt für Angst. Allerdings nicht so, dass sie die Angst als solche erben, sondern die Bereitschaft, Angst zu entwickeln, beziehungsweise bestimmte Dinge, Situationen und Erfahrungen mit Angstreaktionen zu verknüpfen. Das ist sehr sinnvoll. Genauso sinnvoll ist es aber auch, dass wir aus Erfahrung lernen können. Das heißt, dass diese vorgegebenen Bereitschaften durch Erfahrung verändert werden können. Wir sind keine vorprogrammierten Roboter, die auf eine bestimmte Umgebung hin entwickelt worden sind. Das wäre auch evolutionär ganz unsinnig. Dann würden wir bei Veränderungen der Umwelt sehr unflexibel sein und wären schon längst ausgestorben. Das heißt, wir können aus Erfahrung lernen oder wie man eben sagt, aus Erfahrung wird man klug.
Aber das heißt, wir haben sozusagen gewisse Dinge mitgenommen von unseren Vorfahren, der wahrscheinlich irgendwie durch den Wald ging und dann hat es im Gebüsch geraschelt und dann hat er sich erschreckt. Und das war wahrscheinlich gut, wenn da ja, ein gefährliches Tier drin saß. Was wäre das übertragen auf unsere Gesellschaft heute?
Das ist in der Tat der Hintergrund. Wenn wir uns den Urmenschen vorstellen, der da durch den Urwald läuft, muss er bei Geräuschen halt überlegen, ist das was, was größer ist als ich oder kleiner ist als ich? Und je nachdem, jagt es mich oder jage ich es? Und da wollen wir lieber 10-mal zu viel wegrennen als 1-mal zu wenig. Dann würden wir gefressen, dann würden unsere Gene nicht mehr weitergegeben an die nächste Generation. Im Durchschnitt sind wir die Kinder von Überlebenden und wir haben daher diese Angstbereitschaft und wir haben daher auch dieses aus wissenschaftlicher Sicht ziemlich laxe Signifikanzniveau für solche Entscheidungen, dass wir nicht 20-30% Irrtumswahrscheinlichkeit in Kauf nehmen, um zu überleben. Zweiter Aspekt.
Also lieber einmal mehr weglaufen als einmal zu wenig.
Genau. Und zweiter Aspekt, der aber auch wichtig ist, wir sind soziale Wesen. Unsere Vorfahren waren in kleinen Verbänden, typischerweise einige Dutzend Individuen. Übrigens, anders als viele Leute meinen, nicht alle miteinander verwandt, das gäbe ein sehr großes Inzestproblem. Nein, da sind auch sehr stark soziale Beziehungen dabei. Diese Gruppen haben manchmal Größen von 100, 150 erreicht, aber eigentlich nie darüber, meistens deutlich drunter. Und in dieser Gruppe ist das Überleben des Einzelnen ganz stark abhängig von der Gemeinschaft, von dem, was die anderen tun. Deswegen sind wir darauf vorbereitet, so zu reagieren wie unsere Mitmenschen. Wir können in gewissem Ausmaß davon abweichen, aber in der Regel sind wir klug beraten, wenn wir zusammenbleiben. Wenn beispielsweise Affen von einem Leoparden bedroht werden, dann kommt es sehr darauf an, ob der Affe allein ist oder nicht. Ein einzelner Affe wird von Leoparden gefressen. Das sind natürliche Fressfeinde. Aber wenn der Leopard so blöd ist, sich mit einer Affenbande anzulegen, dann jagen die den. Und wenn er dann nicht ausdauernd genug läuft, und das Ausdauernd ist in der Tat das Problem bei den Großkatzen, dann wird er von der Affenbande gefangen, gefressen, also in Stücke gerissen und verspeist. Das heißt, gemeinsam sind wir stark, ne?
Ja, also Angst ist grundsätzlich nichts Schlimmes, das habe ich jetzt schon verstanden, aber ich denke mal, das gilt auch nur dann, wenn die Angst nicht zu groß wird. Wann wird es ungünstig mit der Angst für uns heute?
Angst ist dann ein Problem, wenn sie irrational ist, also wenn die Ursachen dafür nicht ausreichend stark sind, die Angstreaktion zu anhaltend oder zu stark ist. Angst wird dann zum Problem, wenn man sie nicht mehr kontrollieren oder aushalten kann. Sie wird zum Problem, wenn man darunter leidet und wenn sie einen davon abhält, die Anforderungen, die das Leben an uns stellt, zu erfüllen. Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die dann mit typischen Mustern von Beschwerden reagieren. Die nennen wir dann Angststörungen. Glücklicherweise kann man die gut behandeln.
Das heißt, auch immer Angst ist ansteckend. Stimmt das eigentlich?
Das stimmt und das hat eben mit dieser Entwicklungsgeschichte zu tun. Wenn ich in einen Raum komme, wo eine Reihe von Leuten sitzt und die gucken alle in eine Richtung und sie starren sogar in diese Richtung, dann sollte ich besser auch mal gucken, was da ist. Und möglicherweise macht es Sinn, dann auch gemeinsam mit den anderen zu reagieren. Das ist ein Hintergrund dieser emotionalen Ansteckungsphänomene, die wir vor allem bei den Ängsten, aber auch bei anderen Emotionen kennen.
Davon kann man gleich wieder auf die aktuelle Krise schließen, finde ich. Da sind wir auch wieder bei den Hamsterkäufen möglicherweise. Das heißt, es ist auch aktuell für mich ganz wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, was mich gerade bewegt und möglicherweise Regeln für mich aufzustellen. Und da fallen mir zum Beispiel auch Kinder ein. Umgang mit Kindern ist jetzt momentan ja auch für viele Eltern ein großes Thema, die jetzt alle zu Hause sitzen. Wie ist das denn mit meinem Umgang mit Kindern? Soll ich da eher Stärke zeigen oder kann ich auch ehrlich sein und sagen, ich bin auch verunsichert gerade?
Also Sie sollten ehrlich sein. Kinder merken das meistens schon, wenn man nicht ehrlich ist. Und auch Kinder können lernen, dass wir alle immer mit einer Restunsicherheit leben müssen. Das ist vielleicht die allgemeinere Botschaft hier. Wir müssen uns einfach klar machen, wir haben immer Restunsicherheit. Niemand weiß, ob er diesen Tag überlebt oder den nächsten. Auch in dieser Situation ist das so. Es ist vielleicht jetzt eine einzelne, besondere, neue Bedrohung dazugekommen, aber in der Gesamtheit aller Bedrohungen ist es dann doch gar nicht so groß. Sie müssen auch nicht behaupten, dass Sie Dinge wissen, die Sie gar nicht wissen. Wichtiger ist, wenn Sie sagen, wir wissen nicht genau, wie sich das weiterentwickelt, aber wir wissen, was wir tun müssen. Also wir waschen uns jetzt wirklich richtig die Hände und wir halten unsere Routine aufrecht und wir gehen nicht ganz nah an andere ran. Und so blöd das im Moment auch ist, du darfst jetzt nicht mit den anderen Fußball spielen, aber da werden wir auch Alternativen für dich finden.
Ist das dann auch wichtig, wie ich das vermittle, also mit starker Stimme zum Beispiel oder mit selbstbewusstem Auftreten?
Ja, wir haben in der Forschung tatsächlich gefunden, dass Ängste sich von Eltern auf Kinder mitteilen und dass ein großer Teil davon über das sogenannte Paraverbale geht, also die Stimme, die Stimmfärbung, ob die Stimme zittrig oder schwankend ist oder nicht. Jetzt ist es vielleicht, wenn Sie nicht beruflich ausgebildeter Schauspieler sind, ziemlich schwierig, so zu tun, als wären Sie nicht ängstlich, wenn Sie ängstlich sind. Deswegen wäre der Tipp eher zu sagen, auch ich mache mir da Sorgen, aber wir wissen, was zu tun ist. Und wenn Sie sich da vorher Gedanken darüber gemacht haben, dann können Sie das viel besser Ihren Kindern vermitteln, als wenn Sie sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Also sich vorher Gedanken machen, überhaupt mal ein paar Gedanken machen, ist gerade angesagt. Aber trotzdem passiert es ja, dass so eine Angstwelle möglicherweise hochschwappt. Also mir ist das gestern so gegangen, als hier plötzlich das WLAN ausgefallen war. Da habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich sitze hier im Homeoffice, jetzt kann ich gar nicht mehr arbeiten. Warum passiert das ausgerechnet jetzt? Und da habe ich so gemerkt, ich war davon viel stärker angefasst, als das normalerweise sein sollte. Das kann man nicht ganz verhindern, glaube ich, oder?
Nein, das sollte man auch gar nicht. Das ist eine völlig verständliche Reaktion. Wenn eine Reihe von Belastungen gleichzeitig kommt, dann reagiert man auch schon mal stärker. Erstmal. Langfristig übrigens gibt es dann eher eine Art Gewöhnungseffekt. Also, die Empfehlung wäre, lassen Sie das ruhig zu, aber suhlen Sie sich nicht in Ihrer Angst und fangen Sie schon gar nicht an, sich Gedanken zu machen darüber, was es bedeutet, dass Sie Angst haben. Das ist eine normale Reaktion. Wir sprechen da von Metasorgen, also Sorgen über das Sorgen. Das kann dann wieder eskalieren. Also, eine Angstreaktion in dieser Situation ist völlig normal. Lassen Sie sie ruhig zu. Wenn Sie zu den wenigen Menschen gehören, die das ganz perfekt wegdrücken können, okay, aber die allermeisten können das nicht. Und für die ist es dann nur so, dass das unnötig Energie kostet und sowieso nicht funktioniert. Dann sollte man die Angst besser zulassen und dann kann man sich auch rationaler damit auseinandersetzen, kann nochmal einordnen, wie groß ist die Bedrohung hier und aktuell im Vergleich zu anderen Bedrohungen, die ich habe. Beispielsweise durch irgendwie ungesundes Essen, zu wenig Bewegung, Fahrradfahren ohne Helm, viel zu schnell auf der deutschen Autobahn unterwegs sein und so weiter.
Hilft uns eigentlich Humor in dieser Zeit? Sollten wir uns Corona-Witze erzählen?
Humor hilft den allermeisten Menschen sehr, sehr stark. Und es spricht nicht dagegen, Witze zu reißen. Sie müssten halt schauen, mit wem Sie das tun. Da sind wir wiederum nicht alle gleich. Viele Menschen werden durchaus da aufgeschlossen reagieren. Aber wenn Sie jemanden haben, der da eher humorlos ist und pikiert, dann sollten Sie ihm nicht aufzwingen, dass er doch auch mal Ihren Sinn für Humor haben sollte, sondern dann akzeptieren Sie das eben in diesen Ausnahmefällen. Normalerweise hilft das Lachen und Menschen können in den bemerkenswertesten Situationen lachen. Es gibt ja auch zum Beispiel Humor als Therapie bei terminalkrebskranken Menschen. Das verbessert die Lebensqualität enorm.
Lachen ist gesund, sagt man auch wieder, ne?
Das stimmt, Lachen ist tatsächlich gesund. Im Durchschnitt sind Menschen, die häufiger lachen, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesünder und sie leben länger.
HR Info, das Interview mit Professor Jürgen Margraf vom Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität in Bochum. Wir haben über die Angst gesprochen und was sie mit uns macht, wie wir mit ihr umgehen können. Herr Margraf, zu HR Info, das Interview, gehört auch die Interviewbox. Das ist so eine kleine Kiste, in die wir immer eine kleine Überraschung reinpacken für unsere Gesprächspartner. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil wir hier von Homeoffice zu Homeoffice sprechen und uns gar nicht sehen. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich jetzt mal für Sie eine virtuelle Infobox öffnen. Ist das okay?
Gerne.
Und hervorkommt eine blütenweiße Rolle Toilettenpapier, vierlagig. Was fällt Ihnen dazu ein?
Als erstes frage ich mich natürlich, ob das auch bei Ihnen nur virtuell ist oder ob Sie genügend Klopapier haben. Aber ich würde mal sagen, das zeigt, dass wir tatsächlich in einer bemerkenswerten Situation sind, wo sehr, sehr viele Menschen manchmal etwas blind in die falsche Richtung laufen. Aber die allermeisten machen es gemeinsam und machen es richtig.
Ist so eine Rolle möglicherweise ein Symbol für eine verängstigte Gesellschaft?
Nein, sie drückt aber ein Massenphänomen aus. Und bei solchen Massenphänomenen weiß man, dass da auch eine gehörige Portion Zufall dabei ist. Wenn in irgendeiner Menschenmenge irgendjemand Feuer ruft und dann einer losläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die anderen hinterherlaufen. Wenn zwei oder drei in eine Richtung laufen, dann laufen die meisten auch genau in die Richtung. Und so kann man erklären, warum jetzt gerade Klopapier gehortet wird und nicht Küchenrollen oder Tempotaschentücher. Immerhin geht es ja auch um eine Art grippalen Infekt, auch wenn da das Schniefen weniger eine Rolle spielt. aber auch warum nicht Seife oder warum nicht Speisesalz oder andere Dinge. Da ist mehr Zufall dabei, als man meint. Der rationale kleine Kern dabei ist, dass man das eben gut aufbewahren kann, besser jedenfalls als Salatköpfe.
Ist das auch so ein sich selbst verstärkender Effekt? Man hört es im Radio, dass die Leute das kaufen. Man sieht es im Supermarkt, dass der Mensch vor einem den ganzen Wagen vollgepackt hat und man dann denkt, ach komm, jetzt kaufe ich auch noch mal zwei auf Vorrat.
Das stimmt, diese Effekte gibt es. Je mehr wir darüber reden, desto stärker wird er. Selbst wenn man es jetzt in einer nicht dramatisierenden Weise tut. Aber vielleicht hilft es, sich klarzumachen, dass man im schlimmsten Fall auch ohne Klopapier leben kann. Es gibt Milliarden von Menschen auf dieser Welt, die das tun. Und wie machen die das? Die waschen sich. Auch das könnten wir im Extremfall tun.
Und aufhören, über Toilettenpapier zu sprechen. Ich gelobe, das zu tun. Wie gucken Sie auf die Menschen, die so hamstern? Ist das auch so ein Versuch, dass die selbst wirksam sein wollen? Also spüren, ich bin noch Herr der Lage, ich kann was tun? Ist das auch was Gutes möglicherweise?
Grundsätzlich gilt, alles, was die Selbstwirksamkeit erhöht, also das Gefühl, dass sie Herr oder Frau der Lage sind, dass sie die Dinge unter Kontrolle haben, grundsätzlich jedenfalls, dass sie schon mit Herausforderungen umgehen können, das ist grundsätzlich gut. Die Frage ist, ob Hamsterkäufe dazu beitragen oder das eher untergraben. Ich würde sagen, Vorratshaltung ist etwas Vernünftiges und erhöht ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit. Übertriebene Vorratshaltung erhöht ihr Gefühl von Unsicherheit, wird auch eher dazu führen, dass sie sich nicht solidarisch fühlen, wird auch dazu führen, dass sie sich nicht so unterstützt von den anderen fühlen. Immerhin unterstützen sie die anderen auch nicht. Und all das führt zu einem Gefühl von Unsicherheit. Und insofern schaden die Hamsterkäufer nicht nur der Gesellschaft, sondern auch sich selber.
Das heißt, ich werde meine Ängste nicht los, wenn ich den Keller voller Konserven und Papier habe?
Ja. Oder wie wir in manchen Nachrichten jetzt aus den USA hören, dass dort zum Beispiel Waffen und Munition gehortet werden. Das trägt nicht zu einem größeren Sicherheitsgefühl bei. Wir wissen, dass in den USA das Angstniveau im Durchschnitt massiv angestiegen ist in den letzten 50, 60 Jahren. In Europa ist das nicht der Fall. Die Zahl der Waffen hat sich vermehrt dort drüben, aber das Sicherheitsgefühl ist gesunken. Das ist ein gutes Beispiel.
Trotzdem kaufen die Leute derzeit gerne Toilettenpapier, Nudeln und Reis in großen Mengen. Aber wie gucken Sie insgesamt auf das Bild hier in Deutschland? Haben Sie das Gefühl, unsere Gesellschaft geht bislang noch ganz gut um mit dieser Corona-Krise? Machen wir das ganz gut aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eigentlich ein schönes Gefühl, was ich habe. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass wir als Gesellschaft insgesamt gut damit umgehen. Nicht in jedem Einzelfall, das ist klar, das kann nie der Fall sein, aber im Durchschnitt gehen wir erstaunlich gut damit um. Die Leute sind erstaunlich gelassen, sie sind offener, sie schauen einander eher mal an, sie lächeln einander an. Es gilt ja generell, wie sie in den Wald reinrufen, so schallt es auch wieder raus. Wenn sie einkaufen gehen und lächeln die Verkäuferin an, sind freundlich, dann werden sie zwar nicht in 100% der Fälle, aber in 85% der Fälle auch sehr freundlich zurückbedient. Daraus kann man eine allgemeine Regel machen, die ich mir auch übrigens zu eigen gemacht habe, schon vor Jahren. Wenn es mir nicht so gut geht und ich eher mürrisch drauf bin, weil was Schlimmes los ist oder so etwas, versuche ich gerade in meinen alltäglichen Kontakten eher sehr positiv auf die Menschen zuzugehen und dann werde ich eher von den anderen aufgebaut, als dass ich sie weiter runterziehe. Das empfinde ich jetzt gerade sehr stark. Ich sehe, dass dieser Solidarisierungseffekt, der bei Krisen im Durchschnitt eintritt, nicht in jedem Einzelfall, aber im Durchschnitt, dass der tatsächlich schon wahrnehmbar da ist. Es gibt Hilfsangebote, es gibt viele tolle Ideen, wie man sich einbringen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass Regierung, Behörden und so weiter auch die Qualitätsmedien das insgesamt sehr gut machen.
Ist auch ein Eindruck, der bei mir da ist. Also wenn man auf die Straße geht, man hat plötzlich Gespräche mit Menschen, die man vielleicht gar nicht kennt und mehr Leute grüßen. Sind das Erfahrungen, die Sie persönlich auch jetzt gemacht haben?
Ja, die mache ich. Ich bin jetzt seit einiger Zeit in häuslicher Quarantäne, weil einer unserer Mitarbeiter positiv getestet worden ist. Aber zuvor habe ich diese Erfahrung tatsächlich gemacht und jetzt mache ich sie halt in telefonischen Kontakten oder auch in Skype-Gesprächen.
Sie haben gerade die Qualitätsmedien erwähnt, da würde ich jetzt mal die ARD und HR Info drunter zählen, dass das ganz gut läuft. Wir machen aber natürlich auch jede Menge Live-Ticker, Sondersendungen. Corona ist immer ganz oben. Ist das aus Ihrer Sicht noch gut so? Also wie viel ist da gut? Wann wird es zu viel?
Ich denke, es ist sehr schwer, dem zu entkommen. Wir alle betreiben oder die Medien betreiben in jedem Fall auch Aufmerksamkeitsbewirtschaftung. Und wir als Konsumenten betreiben das mit, indem wir es eben konsumieren. Meine Empfehlung an alle ist, das nicht zu stark zu tun und zum Beispiel die Nachrichten zu diesem Thema auf einmal am Tag oder wenn man das nicht schafft, zweimal am Tag zu begrenzen, aber da auch definierte Zeiten, zum Beispiel morgens und abends. Wenn man sagt, ich mache das, wenn ich ja gerade mal Zeit habe, führt das meistens nur dazu, dass man es zu viel tut. Ich glaube tatsächlich, dass die Medien etwas zu viel berichten. Das hat man auch in anderen Kontexten gesehen, als 9/11 passiert ist, die Anschläge in New York. Hat der Schriftsteller Stephen King gesagt, meine Güte, jetzt, wo die Terroristen gemerkt haben, wie viel gratis Sendezeit man mit sowas bekommt, da werden wir das noch mehr haben. Dieses Thema gibt es und ich denke, da ist man berufen, wenn man versucht, auch sich nicht nur darauf zu konzentrieren. Es gibt auch jetzt, auch aktuell, sehr viele andere Dinge, die sehr wichtig sind. Kümmern Sie sich um Menschen, die Ihnen wichtig sind. Kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit. Und das heißt jetzt nicht, dass Sie Atemschutzmasken anziehen, sondern das heißt, dass sie sich genügend bewegen, dass sie sich gesund ernähren, dass sie versuchen, gut und ausreichend zu schlafen und die Beziehung zu den Menschen, die ihnen wichtig sind, pflegen, gerade auch, wenn es im Moment vielleicht nicht dadurch geht, dass sie sie in den Arm nehmen.
Also wenn ich, sagen wir mal, meinen Nachrichtenkonsum an gut recherchierten Nachrichten, zum Beispiel in der ARD, sozusagen dosiere, dann würde ich das mal so interpretieren, dann gucke ich besser gar nicht mehr in die sozialen Medien rein, weil da gibt es ja wirklich die übelsten Fake News und Verschwörungstheorien. Muss ich mich vor sowas tatsächlich auch schützen?
Ja, da muss man sich vor schützen. Es ist schwer, das auszublenden, wenn man es dann erstmal erlebt hat. Es sei denn, man ist von vornherein schon sehr skeptisch, dann wird einem das nur das Weltbild bestätigen, dass das eben nicht gut ist. Aber ansonsten, ja, wir müssen uns da schützen. Es ist auch bemerkenswert, dass es Leute gibt, die jetzt wissentlich Falschnachrichten in die Welt setzen. Es gibt natürlich auch welche, die es unwissentlich tun, aber es gibt tatsächlich auch die Wissentlichen und da kann man über die Hintergründe natürlich auch nachdenken. Das sind zum einen oft narzisstische Persönlichkeiten, die sich über andere erheben, indem sie entweder die anderen verarschen oder indem sie sich sagen, ich bin so großartig, ihr gebt mir nicht die Anerkennung, die ich brauche und jetzt zeige ich euch mal, wo es lang geht. Es gibt auch verbohrte Ideologen, die, selbst wenn sie wissen, dass das nicht stimmt, jetzt das nutzen, um das vermeintlich wirklich wahre Geschehen auf der Welt jetzt endlich mal rüberzubringen. Aber das ist ja eben das ganz Interessante, das scheint sich überhaupt nicht mehrheitlich durchzusetzen.
Den Eindruck habe ich übrigens auch. Sie haben vorhin kurz die Rolle der Politik erwähnt, also die Rolle der Politik, die sie gerade spielt. Da hatten wir zum Beispiel bemerkenswerterweise eine Rede an die Nation von unserer Kanzlerin Merkel. Wie haben Sie das wahrgenommen? War das eine gute Balance zwischen menschlicher Ansprache, dem Ernst der Lage klar machen und trotzdem keine Panik vermitteln?
Ja, ich finde, sie hat das sehr gut gemacht. Das war eine inhaltlich und sachlich sehr gute Rede. Sie hat die richtigen und wichtigen Punkte gebracht. Es ist ihr nicht gegeben, eine hochemotionalisierende Rhetorikerin zu sein. Aber es gab auch emotionale Momente und das sind ja die, wo man meistens die Menschen mehr berührt. Etwa als sie darüber sprach, was es für sie als Ostdeutsche bedeutet, die Reisefreiheit vorübergehend einzuschränken. Sie wirkt glaubwürdig, sie wirkt transparent, sie wirkt nicht so, als ob sie eine Hidden Agenda hat. Sie wirkt auch nicht so, als ob sie das jetzt nutzen wollte, um vielleicht doch auf Lebenszeit Bundeskanzlerin zu bleiben, wie das ja andere Staatsführer manchmal tun. Also das hat sie insgesamt sehr gut gemacht und ich denke auch zu einem guten Zeitpunkt.
Also eine hilfreiche Rede tatsächlich?
Das glaube ich schon, ja.
Herr Margraf, Sie wurden schon als der Angstbezwinger bezeichnet, weil Sie eine sehr wirksame Therapie gegen Panikattacken entwickelt haben. Ich würde Sie gerne am Ende dieser Sendung zum Mutmacher machen und vielleicht können Sie ja diesen Satz für mich beenden. Nach der Corona-Krise werden wir alle
besser wissen, worauf es wirklich ankommt und was wir aneinander haben.
Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Vielen Dank, Jürgen Margraf. Das war HR Info, das Interview mit dem Angstforscher, für den der Titel Angstbezwinger eigentlich viel besser passt, finde ich jedenfalls. Ich bin Stefan Büchler und natürlich gibt es unser Gespräch auch als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.